Ich freue mich, dass wir so zu Anfang gesungen haben, jetzt schon zwei Lieder. Manche singen wenig und wir wollen viel singen. Jetzt habe ich eine Frage nochmal. Wir haben zu Anfang gesungen das Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das ist eins meiner Liebsten. Und wer weiß, welche beiden Verse ausgelassen worden sind? Die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Nun muss ich aber aufschreiben, wie es eben gesagt hat. Fest steht nur, wer auf Gottes Wort steht, dem mächtigsten Standpunkt der Welt. Merkt euch das. Wir haben das in der DDR erlebt. Das war mächtig. Die DDR war auf Panzer gegründet und viele sowjetische Panzer und Raketen. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Wir haben das als Wunder erlebt. Und dann der nächste Vers, und der ist genauso wichtig, damals und heute. Und sagt euren Kindern das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Sagt euren Kindern das eine, das ist wichtig für damalige Zeit, aber das war hochbrisant in der DDR, dass über Gott keiner mehr steht. Die wollten die Größten sein. Und das haben Theo Lehmann und Jörg Swoboda da gesagt, die waren auch gefährdet. Den Theo Lehmann wollten sie weghaben, dem haben sie schon Ausreise angeboten und so. Also jedenfalls, auch heute sagt euren Kindern das eine, das Wichtige. Ich werde nachher ein Traktat verteilen, ist gerade rausgekommen von mir neu, wie meine Mutter mir das Wichtigste über Gott gesagt hat und wie das mein Leben gestaltet und geprägt hat. Nehmt euch das mit, vielleicht können wir es nachher an Ausgängen, hier ihr Ordner, da vielleicht mit verteilen bei den Ausgängen. Das möchte ich euch gerne mitgeben, dass ein Leben so reich macht. Und dann natürlich jetzt euer Lied von den es gibt Frieden, es gibt Versöhnung, selbst für Feinde. Das Thema lautet, jetzt muss ich nachgucken, vergib, weil du dazu berufen bist. Und von der Vergebung hängt unsere Freiheit ab, von Gott, vor Gott und von den Menschen. Unsere Freiheit für Gott und unsere Freiheit selbst für uns, weil nicht vergeben uns blockiert und uns kaputt macht. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Bibelwort, das uns dafür gegeben wird, steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Ich lese aber schon von Vers 8 an. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und achten wir einmal drauf. Hier steht im Vers 8, endlich seid allesamt gleichgesinnt, nicht bloß die Missionare, nicht bloß die Pastoren, nicht bloß einige, die das Wort Gottes zu verkündigen haben, sondern allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Ihr Lieben, das ist, da steckt Dynamik drin. Alle, die ganze Gemeinde, alle Christen, mitleidig, barmherzig, gleichgesinnt, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem und Scheltwort mit Scheltwort. Wenn das passiert, wenn das unter uns Wirklichkeit wird, ihr Lieben, dann missionieren nicht bloß die Missionare draußen, sondern dann missionieren wir auch hier. Und das ist entscheidend wichtig, dass wir nicht bloß, wir haben jetzt wieder Missionare rausgeschickt, nun ist alles okay, sondern dass wir Missionare sind und nicht mit unserem Tun und unseren guten Taten, auch nicht mit den barmherzigen Taten, sondern mit der barmherzigen Gesinnung, die das lebt, was Jesus will, die das dann auch tut, weil sie es lebt, was aus dem Herzen, aus der Gesinnung kommt. Und das wünsche ich uns, dass wir so in dem Sinne Leute sind, die das, was wird das für eine Kraft geben von Gott her, wenn die ganze Gemeinde so lebt, so ist, so ihren Charakter bilden lässt von Gottes Wort. Das gibt eine Kraft in unser Land hinein. Es gibt ein Buch, das heißt, wie das Christentum die Welt veränderte. Und dieses Buch schildert, wie im Römischen Reich es total kaputt und marode war. Da gab es fast keine gesunden Ehen. Einer der großen Redner hat gesagt, wenn deine Frau dich betrügt, dann kannst du sie totschlagen. Das durfte ein Römer. Wenn aber du mal eine andere hast, dann wird sie dir nicht den kleinen Finger rühren, wozu sie auch kein Recht hat. Das war die Ehemoral. Nicht immer in Rom, aber in der letzten Zeit, als es ihnen gut ging, als sie reich war, als sie, ja, wie heißt das, Wirtschaftswunder hatten. Überall aus allen Ländern kamen die Steuern her nach Rom und die Leute lebten bloß noch für Brot und Spiele. Und wo sie sich zum Amüsement das große, wie heißt das Ding da, das Kolosseum bauten für 50.000 Menschen. Und was taten sie dort? Da hatten sie Spaß daran, wie ein Gladiator den anderen totsticht. Und wenn der unten lag, blutend lag, dann jubelte die Menge, wie ihr heute jubelt, wenn Fußball gespielt wird. Stellt euch das mal vor, das ist kein Mitempfinden mit Menschen, sondern die jubeln, wenn einer umgebracht wird. Und Abtreibung sowieso und keine Kinder haben wollen, das sind alles Sünden des Wohlstands. So war es damals in Rom. Und es ging mit Rom bergab. Und dann kamen die Germanen und haben Rom weggeputzt. Aber sie haben das Christentum kennengelernt. Und dann haben sie erlebt, wie die Gemeinden, die Christen anders lebten. Wie christliche Frauen ehetreu waren und christliche Männer ehetreu waren und wie sie ihre Kinder liebten und nicht abtrieben. Und da haben die Germanen gemerkt, das ist besser, was die da machen. Und dann wurden viele Germanen Christen, die Goten und die Vandalen und wie sie alle heißen. Und dann wurde aus Europa, dann kam Kultur nach Europa und zwar vom Christentum her. Eine neue Kultur und eine neue Epoche. Das Alte zerbrach und es wurde was neu. Ihr Lieben, was ist das, wenn wir das, was Jesus uns gibt, wenn wir das leben, und nun lese ich nochmal, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidend, mitleidig, brüderlich, da steht eigentlich Brüder, die Brüder lieben, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem und Scheltwort mit Scheltwort. Was ist das, wenn das geschieht? Und nun also das Thema Vergebung. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet. Wisst ihr, was Vergebung ist? Da will ich erst mal sagen, was nicht Vergebung ist. Ich erinnere, wir haben auch einige Kinder, 10 nämlich, und meine Frau hat 5, meine zweite Frau. Und da denke ich an eine Zeit, wie unsere Kinder klein waren. Der Markus war knapp 6, ging noch nicht in die Schule, und seine kleine Schwester war 3,5. Und da spielten sie in der Sandkiste. Und natürlich, jeder wollte die Schaufel haben oder jeder wollte das kleine Sieb haben. Und der Größere nimmt der Kleinen die Schaufel weg. Die ärgert sich und will ihm eine langen. Der läuft aber weg. Und dann sie hinterher. Nun könnt ihr euch denken, er war 6, sie war 3,5, sie kam nicht mit. Und blieb dann auf dem Wege stehen und dann rief sie, das werde ich mir merken, Markus Holmer, das werde ich mir merken. Merkt ihr, so ein kleiner Wurm, der hat das natürlich nicht aus sich, hoffentlich nicht von ihren Eltern, bestimmt nicht, aber aus dem Kindergarten oder von den großen Geschwistern oder so, das werde ich mir merken. Und das ist das, so geht's los. Was passiert dann? Dann nehme ich mir etwas in meinen Kopf hinein, dann nehme ich mir etwas in mein Gedächtnis, in meine Seele hinein, das werde ich mir merken. Und wenn das immer wieder passiert, schon beim ersten Mal, fängt es an, dass du den anderen nicht mehr so gern magst. Ich werde mir das merken und du bist ein Schlingel. Und dann immer weiter, immer gegen. Das werde ich merken. Es gibt Ehen, wo die Frau sagt, ob sie es sagt oder nicht, so tut, das werde ich mir merken. Und der Mann genauso, das werde ich mir merken. Und es merkt sich eins nach dem anderen. Und dann bildet sich ein ganzer Schwung von Dingen, die du dir in dein Herz hineingibst und was immer gegen den anderen gerichtet ist. Etwas von Dunkelheit und Streit und Zank. Und deshalb ist es also wichtig, dass wir das lernen. Nicht das werde ich mir merken, dann nehme ich das ja in mich hinein, sondern das gebe ich ab und das gebe ich weg, das kann ich vergeben. Wenn einer sagt, das werde ich mir merken und das immer wieder tut, dann wird er langsam ein geladener Mensch. Weißt du, das sagt man doch mehrmals. Ich war geladen. Dann bist du voller Dynamik der Aggression. Und das passiert, wenn du nicht vergibst. Und deshalb ist Vergebung so nötig. 3 Schritte zur Vergebung. Erstens, die Voraussetzung. Ich wurde, während Honeckers bei uns waren, öfter gefragt, Wie konnten sie dem Mann so leicht vergeben? Was hat er alles angerichtet? Wie konnten sie dem so leicht vergeben? Es waren alle unsere Kinder trotz guter und besser Zeugnisse nicht in die Oberschule gekommen, durften nicht studieren. Und auch einige, ich bin auch mit Gefängnis bedroht worden. Also es waren auch einige Dinge, wo es mir schwer gemacht wurde. Wie konnten sie dem Mann so leicht vergeben? Und dann habe ich gesagt, wer täglich aus Gottes Vergebung lebt, der kann vergeben. Ich lebe ja selbst aus Gottes Vergebung, dass er mir vergeben hat. Dann kann man auch vergeben. Und Jesus wollte uns das ganz eindrücklich deutlich machen. Und dann hat er uns die Geschichte vom sogenannten Schalksknecht erzählt. Das Gleichnis vom Schalksknecht. Wie da ein großer König seine Fürsten ruft. Und dann kommt einer vor ihn und der ist ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Eine unbezahlbare Menge. Ein Zentner Silber ist schon viel. Also Gerd Meyer hat das ungefähr immer so ausgerechnet. Das sind ungefähr 100 Millionen Euro. So ist er ihm schuldig. Kann keiner von uns bezahlen. Unbezahlbar. Und dann hieß der Herr ihn verkaufen. Das heißt, deine Schulden, die bringen dich um ins Gefängnis. Und deine Frau und deine Kinder auch. Und dann fällt dieser Schuldner, Schuldige, fällt dann auf die Knie und bittet, Herr, hab Erbarmen mit dir, ich will dir das ja alles bezahlen. Er weiß genau, dass er es nicht bezahlen kann. Der Herr weiß es auch. Und dann heißt es, da hatte der Herr Erbarmen mit ihm und er gab ihn frei. Er wurde nicht bestraft. Und die Schuld erließ er ihm auch. Und nun kommt dieser Mann, und das erzählt der Jesus, um das ganz eindrücklich zu sagen. Nun kommt dieser Mann und trifft einen Kollegen und er ist ihm 100 Euro schuldig. Nicht 100 Millionen, sondern 100 Euro schuldig. Und so ungefähr jedenfalls. Und dann packt er ihn und sagt, gib mir, was du mir schuldig bist, bezahle zurück. Und er wollte nicht, er konnte nicht. Und dann schmeißt er ihn in den Schuldturm. Das ist doch ein unmöglicher Mensch, der von der Vergebung, von der Barmherzigkeit seines Herrn lebt und dann nicht vergeben kann, dein bisschen, was ein anderer ihm schuldig ist. Welch ein Unterschied zwischen dem, was Gott vergibt, was Jesus vergibt und dem, was wir zu vergeben haben, was für uns als vergeben nötig ist. Was Gott uns gibt, ist unendlich wertvoll. Was Gott uns vergibt, ist unendlich wichtig. Weil nämlich, denkt einmal an Adam und Eva im Paradies. Eine Sünde trennt von Gott. Und diese Trennung von Gott heißt, raus aus dem Paradies, du kannst nicht mehr mit mir Gemeinschaft haben. Weil Gott absolut wahr, weil Gott absolut rein, weil Gott absolut heilig ist, passen Adam und Eva nicht mehr hinein. Und dieser Dussel von Adam, statt dass er Gott bittet, Herr, vergib mir. Ich weiß nicht, ob Gott noch vergeben hätte damals. Das weiß ich nicht. Aber der schiebt die Schuld auf seine Frau. Und wenn du die Schuld auf den anderen schiebst, dann ist dir nicht zu helfen. Raus aus dem Paradies. Und die Sünde heißt Trennung von Gott. Und die Sünde trennt den Menschen von Gott. Und ich habe viel mehr Sünden getan als Adam und Eva. Und in allen unseren Sünden liegt ein Stück Rebellion, Auflehnung gegen Gott. Ich will selber tun, was ich will. Ich will nicht immer fragen, was Gott will. Also, das, was Gott vergibt, ist so wichtig, weil wenn er uns vergibt, dann wird die Sünde, die Sonderung von Gott abgenommen und wir dürfen wieder bei Gott sein. Wir sind rausgeschmissen aus dem Paradies und dann steht der Cherub dafür und wir kommen nicht mehr rein. Und dann stellt Gott sich davor und Gott stellt seinen Sohn davor, Jesus. Und dann heißt es von ihm, heute schließt er wieder auf die Tür. Es gibt keinen Weg ins Paradies, außer durch Gott, außer durch Jesus. Und das ist das Wunderbare, wenn er uns unsere Sünde vergibt, dann macht er uns zu Gottes Kindern und dann öffnet uns wieder das Paradies, die Gemeinschaft mit Gott. Macht uns zu Gottes Kindern und Jesus sagt so oft im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das Größte und Schönste, was es gibt. Das ist nicht zu bezahlen, unsere Sünde. Die können wir nicht machen. Das hat er getan durch bitteren, schrecklichen Tod am Kreuz. Und deshalb, das ist die Voraussetzung. Das ist, wer das erlebt, so groß, Gott hat mich als sein Kind angenommen, hat alles weggeräumt, was uns trennt, und ich darf nun sein Kind sein. Deshalb ist die Vergebung, die Jesus uns gibt, das Größte, was es gibt. Und je tiefer dieses Wunder in unsere Seele hineindringt, je tiefer wir das begreifen, was das bedeutet, desto klarer können auch wir vergeben. Wer das nur so oberflächlich erlebt, wer das nur so, na ja, Gott hat uns vergeben, schön und gut, hätte auch lassen können, der weiß nicht, was Vergebung wirklich bedeutet. Und der weiß nicht, was das 10.000 Zentner Silber bedeutet und der Unterschied und was tut der andere mir, das ist dem gegenüber klein. Wer aber das tief in sein Herz hineinnimmt, der weiß, wie groß das ist. Es waren, während Honeckers bei uns waren auch bei uns, kamen Leute aus Amerika von einem lutherischen Sender, der Missouri-Synode, und die fragten, wie es mit Honecker war und sonst was. Und dann wollten sie mich testen, ob ich eine gute Theologie habe. Und dann haben sie mich gefragt, sagen Sie mal, was ist die größte Not auf Erden? Was hättet ihr gesagt? Kannst du Hunger nennen, Krieg nennen, Mord nennen? Und ich sagte, die Sünde. Denn sie trennt von Gott und das ist die Ursache für alle Not in der Welt. Das hat ihnen so gefallen, dass sie meine Frau und mich gleich nach Amerika eingeladen haben. Also so ist es. Das ist die größte Not. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass nun auch wir vergeben. Denkt einmal und merkt euch das wunderbare Wort aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Untugend. Das ist das Größte, was es gibt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, hast du Vergebung deiner Sünden, hast du sie ihm bekannt, dann darfst du wissen, er ist treu und gerecht, dass er sie dir vergibt. Und ich bin gesprungen, als ich von dem Seelsorger kam, ich meine Sünde bekannte und sagte, ich will mit Jesus leben. Und er mir dann das sagte im Auftrag Jesu, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und als ich von meinen Knien aufstand und wusste, jetzt gehöre ich Jesus, jetzt habe ich Frieden mit Gott. Jetzt weiß ich, wenn ich sterbe, ich komme zu ihm. Ist das schönste Wissen, das ein Mensch haben kann. Ich bin gesprungen vor Freude und Dankbarkeit. Und diese Freude hat alles durchdrungen. Meine Ehe, meinen Dienst, mein Verhältnis zu den Mitmenschen. Diese Freude durchdringt alles. Also Voraussetzung dafür, dass wir vergeben, ist, dass er uns vergeben hat. Dann zweitens der Gehorsam. Wenn Gott uns vergeben hat, wenn Jesus uns vergeben hat, dann will er, dass auch wir einander vergeben. Und auch ich soll barmherzig sein und soll meinen Schuldnern vergeben. Also das erste Stichwort heißt Voraussetzung, das zweite heißt Gehorsam. Gott will, dass ich vergebe und ich will gehorsam sein. Da gilt, wenn ihr nicht vergebt, also ein radikales Wort Jesu. In dieser Frage ist Jesus ganz radikal. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Vergibst du nicht, dann kriegst du auch du selbst nicht. Und das sagt der Herr Jesus noch einmal ganz ausdrücklich. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Das war für uns der entscheidende Grund dafür, dass wir sagten, wir müssen Honecker aufnehmen. Wir sind gefragt worden und jetzt ist die Frage, ob wir es tun oder nicht, ist eine Frage, ob wir vielleicht ein Signal setzen in unser Land hinein. Der neue Anfang nach der wunderbaren Wende soll nicht mit neuem Hass gegenüber dem Alten wieder beginnen, sondern er soll mit Versöhnung beginnen. Und deshalb sahen wir das dann in Lobetal, meine Mitarbeiter und ich, dann als unseren Auftrag und Weg, dass wir Honecker aufnehmen und damit ein Zeichen der Versöhnung setzen. Wer das nicht tut, dann gibt es kein Verhandeln. Gott verhandelt nicht ein bisschen vergeben, vielleicht vergeben, möglichst vergeben, sondern du sollst vergeben. Und für mich ist das eine Frage des Gehorsams. Und wenn ich nicht vergebe, dann bleibt etwas, wie ich es von meiner kleinen Tochter sagte, das werde ich mir merken. Bei so einer kleinen Tochter, die hat es am Abend vergessen. Am Abend auf dem Tisch saß sie wieder ganz friedlich. Aber wenn Mann und Frau so, das werde ich mir merken, dann geht das schon tiefer ins Herz hinein und macht die Ehe ein kleines Stück dunkler. Und wenn das immer wieder passiert, dann wird sie richtig dunkel. Und deshalb müssen wir vergeben. Ich will das an einem ziemlich dramatischen Beispiel deutlich machen. Als Honeckers bei uns waren, da bin ich nach Stuttgart eingeladen worden. Das ist immer von Berlin, Ecke, damals war in der Nähe Berlin, eine ganz schöne Ecke. Wir wurden eingeladen vom Südwestdeutschen Rundfunk zu fliegen nach Stuttgart. Und da wurde ich interviewt. Und bei dem Interview waren so etwa 20, 30 Leute dabei, live dabei. Und danach kommt ein Mann ganz aufgeregt und wütend zu mir und sagt, Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Ich war 5 Jahre in Bautzen. Eigentlich war ich zum Tode verurteilt. Dann hat man mich begnadigt zu 15 Jahren. Dann war ich in Bautzen 5 Jahre, bevor man mich freigekauft hat. Sie haben kein Recht, dem Honecker, Sie haben ja nichts erlebt. Aber ich sagte, dann sagte ich zu dem Mann, ich habe Honecker auch nicht vergeben, was er Ihnen angetan hat. Ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Und dann schaute ich den Mann in sein verbittertes, wütendes Gesicht. Und dann sage ich, und was Honecker Ihnen angetan hat, das müssen Sie ihm selber vergeben. Und wenn Sie Honecker nicht vergeben, dann frisst die Bitterkeit Ihres Herzens Sie auf. Da war der Mann einen Augenblick still und dann sagte er, Sie haben recht, ich muss vergeben und ich will vergeben. War mir eines der tiefsten Erlebnisse in meinem Leben überhaupt, wie ein Mann wütend ist über die Vergebung und damit einmal merkt, ja, ich mache mich doch wütend, ich mache mich doch selber kaputt mit meiner Bitterkeit, ich schlafe ja schon gar nicht mehr. Versteht ihr, wenn ein Mensch, und das ist je Schlimmeres ein Mensch erlebt hat, je tiefer die Verletzungen gegangen sind, desto wichtiger ist die Vergebung. Denn sonst frisst einen wirklich das auf. Wisst ihr, vergeben ist das beste Schlafmittel. Und nicht vergeben ist das beste Nichtschlafmittel. Da kannst du nicht schlafen nachts. Da grübelst du immer wieder neu die gleichen Gedanken. Und immer wieder steht das vor dir. Und das macht dich krank. Und deshalb ist das so wichtig. Wir müssen vergeben. Wer nicht vergibt, der hält Gift in seinem Herzen fest. Und dieses Gift macht einen selber kaputt. Je schwerer die Verletzung, desto notwendiger. Das ist nicht die Frage, ob der andere seine Schuld einsieht und ob der andere gebeten hat, vergib mir meine Schuld. Sondern letztlich, Honecker hatte nichts davon, ob er ihm vergibt oder nicht. Honecker kam auch gar nicht dazu, dem Mann zu vergeben. Auch wenn der andere es nicht einsieht, auch wenn der andere nicht vergibt, ich muss vergeben, vor Gott dem anderen vergeben. Natürlich ist es viel schöner, wenn der andere bittet. Und man kann dann nicht bloß vergeben, sondern man kann sich versöhnen, gegenseitig vergeben und sich versöhnen. Aber wenn das nicht möglich ist, halte diesen Bitterkeit, diesen Zorn, diesen Groll nicht in deinem Herzen fest, sondern gib das ab. Ich soll vergeben und vergeben heißt, ich gebe es weg. Vergeben, weggeben. Ich gebe das weg. Dem anderen schenke ich es oder besser, ich kümmere mich da gar nicht viel um den anderen. Ich gebe das einfach, was ich gegen den anderen habe, Gott ab. Und bei Gott heißt es, die Rache ist mein. Ich kümmere mich darum. Ich will mich darum kümmern, nicht du, sondern ich. Und dann werde ich frei gegenüber dem anderen. Vergebung ist nicht eine Frage des Gefühls, nicht eine Frage der Neigung und ob wir es gerne tun, sondern Vergebung ist eine Frage der Entscheidung, des Gehorsams. Ich will. Was Gott will, ich will gehorchen. Es war dramatisch, wenn Corrie ten Boom, ist den meisten Leuten nicht mehr so bekannt, war aber eine gesegnete Frau nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn die erzählt, sie hat dann viel in Deutschland gepredigt, viele Menschen zu Jesus führen können. Und wenn sie erzählte, wie es war, als nach einer großen Versammlung ein SS-Offizier zu ihr kommt, und dann erkennt sie ihn wieder als einen, der ihre Schwester mit zu Tode gequält hat. Und er sagt, was Sie gesprochen haben, hat mich tief berührt, bitte verzeihen, vergeben Sie mir. Das war ganz schwer, das war ein Kampf in Corrie ten Boom. Kannst du das vergeben? Deine Schwester ist elend gestorben. Nun bitte du einfach, vergib mir. Es war ein heißer Kampf. Aber der Kampf führte dazu, dass sie sagt, ja, ich will vergeben, ich vergebe Ihnen. Und da wurde sie wieder frei. Und da wurde sie die nun erzählen konnte. Weil sie frei war von Gott, nun konnte sie erzählen von Gottes Willen, Gottes Vergebung und Gottes Größe und Gottes Weg mit ihr. Viele Menschen sind durch sie zum Glauben gekommen. Das kann ein dramatischer Kampf sein, aber es ist eine Frage des Gehorsams und des Willens. Will ich es oder nicht? Und so ist also das Erste, wichtig ist für als Voraussetzung, die Voraussetzung, dass wir Vergebung haben. Das Zweite, dass wir Gottes Willen hören und gehorsam sind. Und das Dritte, Freiheit. Das gibt Freiheit. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, und da muss ich ein klein bisschen was lesen, ist aber nicht lang. Da schreibt in diesem Buch: Ich habe den Mörder meiner Tochter vergeben. Einige werden es vielleicht kennen. Ein ganz eindrückliches Beispiel. Man kann das Buch auch, einige Bücher habe ich da, kostet 3 Euro. Und so könnten Sie, wer es will, vielleicht mitnehmen. Eine Frau schreibt: In der Neujahrsnacht 2000 kam meine Tochter Steffi, 16 Jahre alt, von einer Feier nicht mehr nach Hause. Sie wurde auf brutalste Weise ermordet. Ein Mann, der zur Sadomaso-Szene gehörte, stach mit einem Messer nieder. Er entblößte sie dann, missbrauchte sie mit dem Messer und schnitt ihr am Ende den gesamten Bauchraum auf. Für meine jüngere Tochter Nadine, damals 14 Jahre, und mich war das Leben danach furchtbar und unerträglich. Seit 1992 war ich alleinerziehend und hatte mit dem Glauben nicht viel zu tun. Ein Jahr nach diesem Ereignis unternahm Nadine einen Selbstmordversuch, weil sie das Geschehene nicht mehr tragen konnte. Sie wurde gerettet, verbrachte dann einige Zeit in der Jugendpsychiatrie und begann aus ihrer großen seelischen Not heraus, sich selbst mit Rasierklingen zu verletzen. Wenn das Blut floss, ging es ihr vorübergehend besser. Im November 2002 waren wir beide an einem Punkt tiefster Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und gingen zu einer Freundin, weil wir einfach nicht mehr weiter wussten. Sie sagte uns: Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann, aber ich kenne jemanden, der kann es. Und dann erzählt sie uns von Jesus. An diesem Tag übergaben Nadine und ich unser Leben Jesus. Er schenkte uns dann Begegnungen mit vielen gläubigen Christen, die uns in unserer Not beistanden, von Gottes Liebe erzählten und uns mit uns über die Bibel sprachen. Es ging uns von Tag zu Tag und von Woche zu Woche besser. Ich wurde von schwersten Depressionen geheilt und bekam wieder Lebensmut. Auch Nadine erholte sich langsam. Jetzt waren Nadine und ich errettet. Doch was war mit Steffi? Sie muss doch auch errettet sein. Nach Steffis Tod war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, ihr Zimmer aufzuräumen und ihre Sachen zu sortieren. Dabei war mir eine kleine Bibel mit grünem Kunststoffeinband in die Hände gefallen. Da wir bereits einige Bibeln zu Hause hatten, sah ich eigentlich keinen Bedarf mehr. Trotzdem legte ich sie im Wohnzimmer ins Regal. Kurz vor meiner Taufe durchlebte ich wieder ein ganz tiefes Loch wegen dieser Ungewissheit über Steffis Errettung. Auf einmal ging ich ohne nachzudenken ans Regal, nahm diese grüne Bibel heraus und öffnete sie. Damals geschah es ganz ohne Grund. Heute weiß ich, dass Jesus mich geführt hat. Ich schlug sofort die letzte Seite mit dem Übergabegebet auf und dort hatte Steffi mit Datum unterschrieben, als sie 11 Jahre alt gewesen war. Da heißt es: Mein Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzunehmen. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Ihn nehme ich jetzt an und bekenne ihn als meinen persönlichen Erretter. Ich kann nicht beschreiben, wie überschwänglich meine Gefühle angesichts der großen Gnade waren, die Jesus mir geschenkt hatte. Ich bin so dankbar, dass ich Gewissheit haben darf, dass Steffi nun bei Jesus Christus in der Ewigkeit lebt. Seither ist mir diese kleine Bibel so kostbar geworden. Ein Jahr nach mir ließ auch Nadine sich taufen. Wir beide erfuhren sehr viel innere Heilung. Jesus hat uns ein ganz neues Leben mit viel Liebe und Freude geschenkt. Der Mörder meiner Tochter war nach dem Verbrechen schnell gefasst worden. Aufgrund der Grausamkeit der Tat wurde er zu lebenslänglicher Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. In einem langen inneren Prozess, der Jahre dauerte, machte Jesus mir deutlich, wie wichtig es ist, zu vergeben. Eines Tages war ich so weit, dass ich sagen konnte: Herr Jesus, ich vergebe diesem Mann aus vollem und ganzem Herzen. In diesem Moment durfte ich erfahren, dass ich noch einmal freier und heiler in meiner Seele wurde. Im Februar 2009 besuchte ich den Mörder meiner Tochter im Gefängnis. Er war schwer an Krebs erkrankt. Ich konnte ihm sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass auch Gott ihm vergeben möchte. Der Mann bat mich darum, mit ihm zu beten, was ich dann auch tat. Unter Tränen übergab er sein Leben Jesus Christus. 14 Tage später starb er. Das ist für mich ein ganz eindrückliches Beispiel, wie Vergebung heilt. Es ist sehr schwer, das zu erleben, was diese Frau erlebt hat. Aber es ist noch schwerer, es nicht vergeben zu wollen und das nicht vergeben zu können. Dann lebt sie immer damit. Und deshalb ist das so wunderbar, dass selbst solche schrecklichsten Dinge Jesus die Kraft gibt, zu vergeben. Wunderbar, dass die Gideons Bibeln verteilen und immer wieder erlebt man hier und da, dass solch eine Bibel die Klarheit und Wahrheit gibt, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist wunderbar, wie Jesus den beiden nahe war und dann ihr Leben ordnete und ihr Leben in Gang brachte und ihr Leben zurechtbrachte. Und wie eine Frau das erlebt, Vergebung heilt, Vergebung bringt zurecht, Vergebung rettet. Vergebung heißt, ich nehme meine Verletzung, die mir widerfahren ist, und gebe sie Jesus und bitte, Herr, werd du damit fertig. Die Rache ist mein. Gib ihm das ab. Kennt ihr das? Bewusste Entscheidung, ich will vergeben und ich vergebe. Kennt ihr das? Schlaflose Nächte, Ärger und dann schlaflose Nächte. Vergebung ist besser als Schlaftabletten. Vergebung ist Kraft der Seele. Vergebung ist Frieden im Herzen. Vergebung ist Heilkraft für unsere Seele, für Geist, Seele und Leib. Vergebung ist ein Prozess. Auch ich kenne das. Und ich habe Stunden in der Nacht gebetet, Gott, hilf mir und bring du das in Ordnung. Und ich habe immer noch dagegen angebetet. Und dann schließlich muss ich sagen, nein, hat keinen Zweck. Ich nehme das jetzt so an und ich vergebe dem, der mir Unrecht getan hat. Ging um sehr dramatische Dinge in meinem Leben. Ich konnte nicht mehr schlafen, bis ich das dann so sagte. Und eigentlich, jetzt bin ich richtig froh, denn vor einiger Zeit habe ich den ganzen Schriftverkehr weggeworfen, weg damit. Nun kann ich es gar nicht mehr ansehen, nun kann ich gar nicht mehr nachgucken, was hat er eigentlich gesagt, was habe ich gesagt, nun ist das weg. Wisst ihr, das ist Vergebung. Gib das Zeug weg. Das, was dich so unruhig macht, das, was dich nicht schlafen lässt, gib das Zeug weg. Das ist die beste Weise, um damit fertig zu werden. Aber noch eins. Auch die kleinen Dinge, die unguten Worte belasten unser Herz. Kennen Sie das vielleicht auch? Sie haben sich mit jemandem gestritten. Bruder, Schwester, Mann, Frau, Kinder haben sich gestritten. Und dann liegen sie im Bett und schlafen. Wollen gern schlafen, können nicht schlafen. Ich weiß nicht, mir ist das nicht oft passiert, aber mir ist es auch passiert. 3, 4 oder 5 Mal. Nein, mir ist es oft passiert, so schon, aber 3, 4 oder 5 Mal habe ich nichts gesagt abends. Wir haben beide nur miteinander so ein bisschen, gehen wir schlafen, gute Nacht. Und dann konnte ich nicht schlafen. Und nach einer Stunde habe ich gesagt, schläfst du schon? Nee. Dann haben wir es miteinander besprochen. Und dann geklärt. Wir haben es auch mal fertig gekriegt, 1 oder 2 Mal, dass wir nichts gesagt haben. Und am nächsten Morgen, wir hatten kaum gut geschlafen. Kennen Sie das, diese schlaflosen Nächte? Und deshalb sagt der Apostel Paulus, so viel im Epheserbrief, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, heute bringt das in Ordnung, nicht erst morgen. Das wird immer schlimmer. Bringt das heute in Ordnung. Die vielen kleinen Dinge, da vergib es, gib raus, dass deine Seele sich nicht beschmutzt. Ich muss immer wieder meine Seele reinigen, wie ich meine Hände reinige, so auch dort. Das darf ich tun. Und dann bäumt sich das nicht auf zu einer großen Aktion, sondern dann bittest du, verzeih mir, vergib mir. Und dann ist das wieder weg und deine Seele ist wieder klar. Nun steht eigentlich im Bibeltext, segnet, weil ihr dazu berufen seid. Und es steht in unserem Thema, vergebt, weil ihr dazu berufen seid. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Du kannst nur segnen, wenn du vergeben hast. Vergebung ist die Voraussetzung für ein gesegnetes Leben und Vergebung ist die Voraussetzung dafür, dass du segnen kannst, wohltun kannst. Das ist doch wunderbar, wie hier der Apostel Petrus da schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern, Luther sagt, viel mehr vergebt. Da steht aber im Griechischen, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Da steht im Griechischen, dagegen segnet. Also, segnet dagegen, weil ihr berufen seid. Das heißt, tritt dem anderen, der dir ein Scheltwort sagt, der dir böse sagt, mit einem Segenswort entgegen. Merkst du, das ist was anderes? Du bist kein duldendes Opfer und du leidest und jammerst dann rum, dass der andere dich so behandelt hat, sondern du stellst dich hin und trittst ihm entgegen. Und nicht schimpfst wieder, sondern du segnest. Merkt ihr, da sind wir Akteure, da sind wir nicht leidende Opfer, sondern da sind wir Akteure. Ich will dir mit Gottes Kraft begegnen. Ich will dir etwas wiedergeben von dem, was Gott mir gegeben hat. Und die Psychologie sagt dann, ach, du bist ein armes Opfer deiner Mutter oder deines Vaters oder sonst was. Nein, nein, du bist kein Opfer, du bist ein Täter. Und du sagst, ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht sagst du es nicht, vielleicht tust du es einfach. Aber du wendest dir dem anderen so entgegen, wie es hier steht. Du gibst ein segnendes Wort, denn du bist zum Segen berufen. Und zum Segen berufen, berufen ist ein königlicher Akt. Berufen ist ein, wie habe ich das hier geschrieben? Na, wie heißt es da? Jedenfalls berufen ist eine fast amtliche, ich bin von Gott gesandt, dich zu segnen. Ich bin von Gott gesandt, Menschen zu segnen und ihnen weiterzugeben. Und das tust du in königlicher Freiheit. Und Gott wird handeln. Du gibst die Sache Gott, das, was dich jetzt nicht schlafen lässt, gibst es Gott und glaubst, er wird handeln zu seiner Zeit. Und es wird dich glücklich machen, dass du Frieden gefunden hast mit dem anderen. Ich erkenne das, dass man einem Menschen am liebsten aus dem Weg geht, weil man mit ihm im Streit war. Und dann sorge dafür, dass du ihn wieder gern siehst. Und dann vergib. Und dann kannst du ihm begegnen und du fühlst dich wohl und der andere auch. Vergib, weil du dazu berufen bist. Segne, weil du dazu berufen bist. Das ist die Antwort, die Jesus getan hat. So hat er es uns in der Bergpredigt gesagt. Segnet eure, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und verfluchen und gebt ihnen und segnet sie. So hat es Paulus gesagt. Paulus hat auch gesagt, wir werden geschmäht und wir segnen. Und Paulus hat auch gesagt, Römer 12, wir werden verfolgt, wir segnen und, Moment, kleinen Moment, das muss ich auch noch schnell sagen, wie es da steht. Römer 12, da heißt es, vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich sag's noch einmal, wenn wir das alle täten, das wäre eine große Kraft Gottes in unser Volk hinein. Denk nochmal ans Römische Reich. Das Römische Reich ist erneuert worden durch Christen, die ganze Christen waren. Vergib, weil du dazu berufen bist. Berufen ist eine hohe Berufung, eine große Sache von Gott her. Segne, weil du dazu berufen bist, den Segen zu geben und den Segen zu empfangen. Amen.